Manchmal fühlt sich unser Leben an wie eine Überfahrt in einem kleinen Boot. Der Wind bläst uns entgegen, Wellen schlagen ins Schiff, vieles scheint von dunklen Kräften gesteuert, und innerlich merken wir, wie unsere Kräfte ständig auslaufen. Das Markus-Evangelium zeichnet in einer dichten Abfolge von Ereignissen ein Bild genau dieser Situation und stellt uns einen Herrn vor, der mitten in den Stürmen, unter der Oberfläche unsichtbarer Mächte und sogar angesichts von Tod und Lebenserschöpfung nicht nur redet, sondern handelt, regiert und rettet. Der König, der den Sturm der Rebellion stillt. Wenn der Abend über den See von Galiläa fällt und Jesus sagt, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen, scheint das zunächst wie eine einfache Überfahrt. Doch in der Bewegung dieses Bootes ist bereits die Bewegung des Königreiches Gottes enthalten, das Wort vom Reich ist am Tag gesät worden, nun setzt sich der Seemann selbst in Bewegung, um neues Gebiet zu erreichen. Gerade in diesem Moment erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Die plötzliche Heftigkeit ist mehr als meteorologisches Zufallsgeschehen, sie ist Ausdruck einer unsichtbaren Gegenbewegung. Paulus spricht davon, dass unser Ringkampf sich nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Fürsten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen richtet. Der Sturm bildet gleichsam das Gesicht dieser Mächte, aufgewühlte Elemente, chaotische Kräfte, die versuchen, die Vorwärtsbewegung des Evangeliums zu stoppen. Markus 4:37 berichtet, dass ein heftiger Sturmwind aufkam und die Wellen in das Boot schlugen. Das ist ein Bild der Rebellion. Daran erkennen wir, dass am Ende dieses Kapitels über das Königreich Gottes die Rebellion immer noch vorhanden ist. Mitten in diesem Aufruhr liegt der Sklavenerlöser hinten im Boot und schläft. Sein Schlaf ist kein Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern Ausdruck einer tiefen, königlichen Ruhe. Er weiß sich mit dem Willen des Vaters im Einklang, das Ziel steht fest, auch wenn die Wellen toben. Die Angst der Jünger, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Mach deutlich, wie schnell das Herz in Anfechtung die Gegenwart und Treue des Herrn in Frage stellt. Doch als Jesus aufsteht, den Wind scharf zurechtweist und zum Meer spricht, schweig. Verstumme, wird auf einen Schlag sichtbar, wer hier wirklich Herr ist. Die Elemente gehorchen ihm wie am ersten Schöpfungstag, als Gott sprach, die Wasser von unterhalb der Himmel sollen sich sammeln an einer Stelle, und das trockene Land soll sichtbar werden. Und es geschah so. In diesem abrupten Wechsel von Sturm zu großer Stille leuchtet seine schöpferische Autorität auf, der als Diener unterwegs ist, trägt die Majestät des Königs in sich. Am Ende richten sich Jesu Worte nicht zuerst an Wind und Wellen, sondern an die Herzen seiner Jünger. Warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Die eigentliche Rebellion, die hier sichtbar wird, ist nicht nur im Bereich der unsichtbaren Mächte, sondern auch im Misstrauen der Jünger angesiedelt, in jenem inneren Widerstand, der Gott die Herrschaft über die Situation abspricht. Der König stillt darum zweierlei, die äußere Auflehnung der Elemente und die innere Unruhe der Menschen, die ihm folgen. Wo er im Boot ist, haben Stürme kein letztes Wort, das andere Ufer ist zugesagt, auch wenn uns der Weg dorthin durch Dunkelheit und Gegenwind führt. In dieser Spannung wächst ein Glaube heran, der sich nicht an der Windstärke orientiert, sondern am unbewegten Herzen des Herrn. Wer sich an ihn hält, lernt nach und nach, in seinen Stürmen etwas von jener großen Stille zu schmecken, die aus seiner Gegenwart hervorgeht, und erfährt, dass das Königreich Gottes mitten im Aufruhr als Macht erscheint, die Rebellion ordnet und Weg bahnt. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Der Blick auf den schlafenden, dann aufstehenden Christus im Boot schenkt eine andere Sicht auf die eigenen Stürme. Wo der Impuls laut wird, Gott mit der Frage der Jünger anzuklagen, liegt eine Einladung verborgen, sich von seiner Ruhe anstecken zu lassen. Seine Autorität über das Chaos ist nicht nur ein Ereignis am See, sondern die bleibende Wirklichkeit des auferstandenen Königs. Wer sich innerlich an diesem Herrn festmacht, entdeckt Schritt für Schritt, dass der Sturm nicht mehr das Maß der Dinge ist, sondern seine Gegenwart, und dass das scheinbar bedrohte Boot in Wahrheit von der Hand des Schöpfers getragen wird. Befreiung von Dämonen und Reinigung unheiliger Bindungen. Auf der anderen Seite des Sees, im Land der Gerasener, öffnet sich eine andere Szene. Als er aus dem Schiff gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Dieses Bild ist dicht, ein Mensch, geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott, lebt unter Gräbern, umgeben von Tod, getrieben von einer Macht, die ihn selbst zerstört. Ketten und Fußfesseln vermögen ihn nicht zu halten, seine Schreie hallen Tag und Nacht durch die Berge. Im Hintergrund steht eine ganze Region, die sich wirtschaftlich mit der Aufzucht von Schweinen eingerichtet hat, obwohl Schweine im Gesetz als unrein gelten. So zeichnet Markus eine Welt, in der dämonischer Einfluss und unheilvolle Lebensstrukturen sich gegenseitig stützen, ein gequälter Einzelner und eine Gesellschaft, die sich mit Unreinem arrangiert, gehören zusammen. Sobald der Herr Jesus in das Land der Gerasener kam, wurde die dortige Situation vor ihm und seinen Jüngern offenbar. Dort war ein Mann, der von einer Legion Dämonen besessen war, und die Leute in jenem Land betrieben Schweinezucht. Welch schreckliches Gewerbe! In seiner Weisheit löste der Sklavenheiland zwei Probleme auf einmal, er trieb die Dämonen aus dem besessenen Mann aus, und er machte mit dem unreinen Gewerbe der Schweinezucht Schluss. In diese Verdichtung von Tod, Unreinheit und innerer Zerrissenheit hinein tritt Jesus ohne Spektakel, aber mit einer stillen, absoluten Autorität. Noch bevor der Mann ein persönliches Wort formuliert, schreit aus ihm die fremde Macht: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Die Dämonen erkennen, was die Umgebung nicht sehen will, vor ihnen steht der, der über ihnen steht. Mit einem schlichten Befehl, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen, beginnt die Befreiung. Die Legion muss weichen, und in der dramatischen Szene, in der die Geister in die Schweine fahren und die Herde sich in den See stürzt, wird sichtbar, wie zerstörerisch diese Mächte sind und wie eng sie mit einem ungeistlichen Gewerbe verwoben waren. Die Region verliert eine Einnahmequelle, doch ein Mensch gewinnt sein Leben zurück. Wenn die Leute aus Stadt und Land kommen, sehen sie den, der eben noch unberechenbar und unbändig war, bekleidet und vernünftig sitzen. Ein gequälter Körper ist zur Ruhe gekommen, ein zerrissener Geist hat Klarheit gefunden, ein nacktes Dasein hat Würde zurückerhalten. Diese Einfachheit ist die eigentliche Größe des Königreiches Gottes, ein Mensch wird in seiner Ganzheit wiederhergestellt. Gleichzeitig wird offenbar, wie ambivalent das Herz der Umgebung ist, anstatt den Befreier zu feiern, fingen sie an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Die Gegenwart Jesu legt nicht nur persönliche Finsternis bloß, sondern auch wirtschaftliche und kulturelle Muster, die man ungern aufgibt. In der Sendung des Geheilten, geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat, wird deutlich, wozu Befreiung führt. Ein ehemals gebundener Mensch wird zum lebendigen Zeugen der Barmherzigkeit Gottes inmitten eines ambivalenten Umfeldes, das das Licht zwar fürchtet, aber doch seine Strahlen nicht völlig auslöschen kann. So zeigt sich in der Begegnung mit dem Besessenen und der Schweineherde, wie der Sklavenerlöser an einer von Dämonen gezeichneten Welt handelt, er scheut weder den Kontakt mit dem äußersten Rand noch die Konfrontation mit fest eingefahrenen, unreinen Strukturen. Seine Macht ist nicht brachiale Gewalt, sondern das souveräne Wort dessen, der vom Allerhöchsten kommt. Dort, wo er auftritt, werden unsichtbare Ketten gesprengt, zerstörerische Allianzen zwischen dunklen Mächten und menschlichen Lebensweisen aufgedeckt, und Menschen erhalten einen neuen Anfang, nicht als isolierte Individualisten, sondern als Boten einer Barmherzigkeit, die weiterreicht, als der enge Horizont ihrer Umgebung ahnt. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, und selbst mit Ketten konnte ihn keiner binden. Die Gestalt des Geraseners ist Spiegel und Verheißung zugleich. Sie erinnert daran, wie tief ein Mensch in Finsternis verstrickt sein kann und wie radikal Christus befreien kann. Niemand ist so gebunden, dass sein Wort ihn nicht erreichen könnte, keine Verflechtung von innerem Zwang und äußerer Struktur ist so verfestigt, dass seine Autorität sie nicht lösen könnte. Wo sein Erbarmen einen Menschen erreicht, entsteht still und unscheinbar ein Zeugnis, das Zeugnis eines vernünftig sitzenden, bekleideten Lebens, das vom Tod weg zum lebendigen Gott ausgerichtet wurde. Vom Ausbluten zum Leben, Heilung und Auferweckung als Bild des Evangeliums. Als Jesus vom See zurückkehrt, tritt ihm eine neue Not entgegen. Jairus, ein Synagogenvorsteher, fällt ihm zu Füßen und bittet ihn um sein Töchterchen, das in den letzten Zügen liegt. Während Jesus mit ihm geht und die Volksmenge ihn drängt, schiebt sich von hinten eine andere Gestalt in das Geschehen, eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war. 12 Jahre, dieselbe Zahl, die das Alter des Mädchens bezeichnet, erzählen von einer langen, schleichenden Entleerung. Blut ist in der Schrift Träger des Lebens, sein unaufhörlicher Verlust zeichnet das Bild eines Menschen, dem das Leben über Jahre hinweg entgleitet. Ihre vergeblichen Versuche bei vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet, lassen erahnen, wie erschöpft und perspektivlos sie geworden ist. Geistlich gesehen steht sie für den Zustand des Menschen tot in seinen Verfehlungen und Sünden, dessen innere Kraft in Sünde, Schuld und erfolglosem Selbstrettungsversuch versiegt. Da der Fall dieser Frau mit dem der Tochter des Vorstehers verknüpft ist, die 12 Jahre ihrer Krankheit dem Alter des Mädchens entsprechen und beide weiblich sind, die eine älter, die andere jünger, kann man beide Fälle als den vollständigen Fall einer einzigen Person ansehen. In diesem Licht wurde das Mädchen sozusagen in der Todeskrankheit der Frau geboren und starb 12 Jahre später an derselben. In diesem Ausbluten reift in ihr eine schlichte, aber konzentrierte Hoffnung, wenn ich nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Sie wagt den heimlichen Griff an den Saum, sie berührt äußerlich das Gewand, innerlich jedoch die Person des Sklavenerlösers. Sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Bemerkenswert ist, dass Jesus die Heilung nicht anonym lässt. Er fragt, wer hat meine Kleider angerührt, und die Frau muss aus der Verborgenheit treten, zittern, sprechen, sich ihm ganz aussetzen. So wird deutlich, das Evangelium wirkt nicht als magische Kraft, sondern als persönliche Begegnung. Seine Kraft geht aus, weil er sich geben will, ihre Heilung ist mehr als eine körperliche Wiederherstellung, sie ist der Beginn einer Beziehung, in der er sie als Tochter anspricht und ihr einen neuen Ort im Volk Gottes schenkt. Während diese Geschichte sich entfaltet, scheinen die Hoffnungen des Jairus zu zerbrechen. Boten kommen mit der Nachricht, deine Tochter ist gestorben, aus menschlicher Sicht ist die Zeit der Heilung verpasst. Doch Jesus hört die Worte und antwortet, fürchte dich nicht, glaube nur. Im Haus des Jairus stößt er auf die laute Klage der Trauernden und den Spott derer, die sein Wort, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft, für weltfremd halten. Er schickt alle hinaus, nimmt die Eltern und 3 Jünger mit, ergreift die Hand des Mädchens und sagt, Talita cum, Mädchen, ich sage dir, steh auf. In dieser zarten Geste, eine Hand, ein Wort, begegnet die Macht des Todes der Zärtlichkeit des Lebensspenders. Dort, wo der Blutfluss der Frau gestillt wurde, wird nun das Leben selbst neu geschenkt. Die Verknüpfung beider Geschichten zu einem einzigen Fall lässt ein tiefes Evangeliumsbild entstehen. Wenn die 12 Jahre ihrer Krankheit dem Alter des Mädchens entsprechen und beide weiblich sind, erscheint die eine als Spiegel der anderen. Das Mädchen ist gleichsam in der Todeskrankheit der Frau geboren und stirbt 12 Jahre später an ihr. So beschreibt Markus die Lage des Menschen in 2 Bewegungen, ein langsames, inneres Ausbluten, das alle Reserven aufzehrt, und das endgültige Verstummen im Tod. Dazwischen tritt der Sklavenerlöser. Er stellt die erschöpfte, blutende Existenz wieder her und ruft das tote Mädchen ins Leben zurück. Heilung und Auferweckung werden zu 2 Seiten desselben Werkes, Christus hält die sterbende Menschheit nicht nur am Leben, er führt sie durch den Tod hindurch in eine neue Wirklichkeit. Wohltuend nüchtern endet die Szene mit einem einfachen Satz, und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Das auferweckte Leben wird an den Tisch gesetzt, das Wunder geht in den Alltag über. Und eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte, es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Die verwobenen Geschichten von der blutenden Frau und der Tochter des Jairus geben den vielfältigen Formen von Schwäche und Hoffnungslosigkeit ein Gesicht. Sie zeigen, dass Christus sowohl das schleichende Ausbluten der Lebenskräfte als auch das scheinbar endgültige Verstummen im Tod ernst nimmt und in beidem derselbe bleibt, zugänglich, berührbar, ansprechbar. Gerade dort, wo die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind und die Stimmen des Umfelds das Ende erklären, bleibt sein stilles Wort gültig, fürchte dich nicht, glaube nur. Im Aufblick zu ihm entsteht Raum für eine Hoffnung, die nicht aus uns selbst stammt, eine Hoffnung, die das Ausgebranntsein in eine neue Berührbarkeit und die Todesstille in ein aufkeimendes Leben verwandeln kann. Herr Jesus Christus, du Sklavenerlöser, du siehst den Sturm der Rebellion in dieser Welt, die verborgenen Mächte, die Menschen binden, und die stille Erschöpfung, in der so viele ausbluten. Danke, dass du als König im Boot bist, dass dir Wind und Wellen, Dämonen und Tod gehorchen und dass dein Evangelium nicht aufzuhalten ist. Stärke den Glauben, der dich mitten im Sturm als den sieht, der ruht und regiert und der sich wie die blutflüssige Frau nach deiner Kraft ausstreckt. Wo unsere Lebensessenz verloren geht, erfülle uns neu mit deinem Leben, heile unsere inneren Wunden und brich die Finsternis, die über Beziehungen, Städten und Systemen liegt. Lass dein Königreich sichtbarer werden dort, wo wir leben, damit Rebellion gedämpft, finstere Prägungen zerbrochen und Menschen aus Todessituationen ins Licht deiner Gegenwart gerufen werden. Bewahre dein Volk in der Ruhe deines Sieges und erfülle es mit der Freude, im Gemeindeleben etwas von deiner herrlichen Evangeliumsbewegung zu erfahren. In dir ist unsere Hoffnung, unsere Freiheit und unser Leben. Amen.